I guess you guys haven't heard about me, have you? I'm about sick of always having to buy new clothes.
Herzlich willkommen zum Podrebellen Serien-Special zu Luke Cage, einer Serie, die seit nicht mal einer Woche auf Netflix läuft. Und ich habe illustre Gäste dabei, diesmal nicht Gavin Carlmeier, weil Gavin Carlmeier unzuverlässig ist. Und ich glaube, der hat auch keine Zeit. Der hat zu wichtige Dinge zu tun, als dass er sich mit Serien herumschlagen könnte. Ich wiederum habe alle Zeit der Welt und bin wild auf Luke Cage abgestürzt und muss das jetzt besprechen. Und dazu habe ich mir drei Gäste geholt gleich. Und zwar habe ich aus dem Retirement zurückgeholt. Den Julian, sag mal hallo.
Hallo.
Ja, Julian ist zurück. Und dann habe ich noch zwei Menschen, von denen ich mir neue Impulse erhoffe, die Julian und ich in unserem Blockrebellendunst uns vielleicht nicht mehr gegenseitig geben können. Und zwar habe ich mir dazu gehört von 1024, vom 1024 Podcast, den Johannes und den Paul.
Hallo.
Guten Abend.
Genau das sind die zwei. Wir haben uns schon rege ausgetauscht. Ich habe mit 1024, mit André und mit Fabio letztens schon Flairs Album besprochen, Flairs Album Vibe. Und da wart ihr zwei beide leider nicht dabei. Na, seid ihr traurig?
Ich war nur im Abseits gesessen.
Wahnsinn. Ja. Ich habe das Album schon 70 Mal gehört und hätte so viel sagen können, aber...
Ja, also lass uns Kapitel Flair Album abschließen. Bitte. Lass uns anfangen mit Luke Cage. Vielleicht ganz kurz für all die, die jetzt Angst haben, dass man ihnen irgendwas wegspoilert. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Julian hat zwei Folgen geguckt. Ihr habt jeweils, glaube ich, drei Folgen geschaut, richtig?
Mhm. Ja.
Genau. Und ich habe 7 Folgen geguckt, versuche mich aber so weit wie möglich zurückzuhalten. Und wir schauen, dass wir eher über Dinge sprechen, die sowieso alle wissen. Und vielleicht ein bisschen Hintergründe, Trivia, das Setup ein bisschen erklären. Dass uns vielleicht das Ganze jemand einordnet, wäre auch geil. Weil, glaube ich, Julian und ich haben mit Comics relativ wenig zu tun, wenn ich da für dich sprechen darf, Julian.
Ja, also ich bin auch, was Comics angeht, also ich lese keine Comics, schaue jetzt auch nicht gezielt irgendwelche Comicstreifen, aber ich finde es sehr, sehr gut, was da passiert ist. Und anscheinend ja auch die Netflix-User, angeblich ist ja der Server zusammengebrochen, ne, habe ich gehört.
Ja, direkt.
Weil so viele Leute diese neue Folge gucken wollten, die neue Serie gucken wollten, ja.
Kann natürlich auch noch an anderen Dingen gelegen haben, oder? Also theoretisch Amanda Knox, diese Real-Life-Dings da, Real-Crime-Geschichte über diese Vielleicht-Mörderin in Italien, die könnte es auch noch gewesen sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du mal was anderes probierst und so leicht andere Zuschauer vielleicht versuchst, auch mit deinem Format anzulocken, dann kann es auch sein, dass diese Zuschauer das dann gucken.
Also, der Qualitätsjournalismus von Bento sagt angeblich, dass es wirklich so gewesen ist, genau wegen dieser Serie.
So, da haben die recherchiert, wie üblich, ne? Wahrscheinlich.
Die haben natürlich recherchiert, haben ein mehrköpfiges Team drauf angesetzt, um das genau rauszufinden.
Journalismus lebt.
Ja, natürlich, selbstverständlich. ja, Marvel's Luke Cage. Was sagen die anderen dazu?
Ich habe Bock drauf gehabt, aber bin vor allem deswegen eingestiegen, weil Frieda gezwungen hat, dazu jetzt eine Folge aufzunehmen.
Ja, und ich schäme mich kein bisschen, schäme mich nicht.
Gestagter Journalismus hier, oder was?
Ja, das ist, wir sind on the edge quasi.
Also um die Stimmung gleich noch richtig zu versauen, ich habe es auch bloß geguckt, weil Frieda mich dazu gezwungen hat.
Ihr alle drei habt es nur geguckt, weil ich euch gezwungen habe.
Quasi, ja.
Wir sind eine willfährigen Redaktionssklaven.
Ja gut, ja, seid ihr auch, aber ich erwarte natürlich auch Gegenleistung. Ich gebe euch diesen tollen Serientipp und jetzt möchte ich von euch Know-how, interessante Gedanken und so Zeug halt, ne? Das war meine Idee.
Also ja. Bin froh, dass Frieda mich gezwungen hat. Ich habe irgendwie mit diesen Netflix-Marvel-Serien irgendwie bin ich nie so richtig mega warm geworden. Ich habe irgendwie Daredevil, also vielleicht, dass man das irgendwie auch versteht, ja. Netflix hat ja mittlerweile irgendwie drei Superhelden-Serien am Start und hat halt irgendwie vor, glaube ich, 2 Jahren mit Daredevil angefangen. Mhm. Und hat zwischendrin dann noch Jessica Jones gehabt und jetzt eben Luke Cage. Und ich habe irgendwie mit Daredevil angefangen und bin so ein bisschen versackt. Das war mir irgendwie zu träge. Hatte aber tatsächlich, was ich so vorher gehört hatte, Bock auf Luke Cage. Und ja, also ich geht voll ab.
Ich habe, Daredevil ist auf jeden Fall schwer gewesen, da bin ich auch so ein bisschen versackt und du musst bei der Serie voll über so 3, 4, 5 Folgen hinauskommen, um so ein bisschen da reinzukommen. Jessica Jones habe ich auch bloß so, ich habe ein bisschen über die Hälfte der ersten Staffel geguckt und habe dann auch so ein bisschen bei Luke Cage auch voll Skepsis gehabt eigentlich und bin deswegen doppelt froh, dass ich doch dazu angetrieben wurde. Mhm.
So, und wie viel Prozent von der Begeisterung ist jetzt Musik und wie viel Prozent davon jetzt mal völlig unverblendet von der Musik ist tatsächlich, also gilt der Serie?
Ja, du bringst es halt mega auf den Punkt, ne? Also es ist die Mucke, das Setting und die Atmosphäre und was da so irgendwie an Insider-Gags geworfen wird, das ist schon mega geil. Da kann man echt nicht meckern. Die Story und so, das ist schon okay. Also es hat mich jetzt nicht okay. vom
klingt schon nicht mehr so.
Aber wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, ja, wir sind jetzt irgendwie bei ich bin bei Folge 4, Paul bei Folge 3. Die Serien von Netflix sind ja auch schon so ein bisschen gedacht, dass man sie so als Binge irgendwie reinfährt und sie versuchen da ja schon immer so einen Spannungsbogen über die ganze Staffel zu ziehen und von daher gesehen gehe ich davon aus, dass da noch cooler Scheiß kommt und es nimmt auf jeden Fall auch Fahrt auf. Also das ist auch so eine Serie, wo man immer Leuten empfehlen muss, guckt euch mal so 2, 3, 4 Folgen an und gebt nicht nach der Hälfte der ersten Folge auf, weil das funktioniert dann immer besser.
Ich denke,
ja, gut, genau, es ist halt auch ein Grower so ein bisschen, ne?
Auf jeden Fall. Es ist kein Shower, es ist ein Grower.
Ich denke voll, wenn die jetzt zum Beispiel bloß, also wenn die auf Netflix bloß wöchentlich eine Folge posten oder hochladen würden, ja, und das wäre halt die erste, wenn nur die erste da gewesen, ob die Leute auch so am Ball geblieben wären, weil die erste Folge an sich hat mich noch nicht so umgehauen.
Ja, ich auch, ich wäre wahrscheinlich auch, ich hätte auch gesagt, da habe ich jetzt in den nächsten Wochen vielleicht Wichtigeres zu tun, vielleicht hätte ich es auch aufgegeben, ja. Definitiv. Also irgendwie schon. Ist tatsächlich so, dass die erste Folge nicht so dolle war, aber dieses Binge-Watching-Prinzip funktioniert. Und das, apropos diese 3 bis 4 Folgen, die man gucken muss, um dann drin zu sein, genau das Gleiche hat man mir, glaube ich, über The Wire gesagt oder habe ich zumindest gelesen über The Wire. Und genau vor dem Hintergrund bin ich auch zu Luke Cage überhaupt gekommen, weil jetzt Baltimore und der Hustle, der da so einfach im Ghetto abgeht und zwischen den Polizisten und auch intern bei den Polizisten, der ist schon ein bisschen ähnlich und hat schon viel damit zu tun, warum ich da in Harlem mit der Polizei und mit Cottonmouths kleinem so kriminellen Grind eigentlich ziemlich viel anfangen kann.
Ja, es gibt ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, das ist quasi Marvel macht einen auf The Wire und musste meine Schande gestehen, dass ich bei The Wire irgendwann auf der, ich glaube, 3. Staffel oder 4. Staffel aufgehört habe und dann irgendwie nicht mehr weitergemacht habe, was nicht daran liegt, dass ich es scheiße fand, sondern dass es irgendwie, keine Ahnung, versagt ist oder so. Und ich verstehe die Hommage an The Wire verstehe ich schon so, aber also für mich ist es halt der Aspekt von The Wire, dass weiße Jungs wie wir irgendwie das Ghetto-Leben irgendwie uns angucken wollen, so. Das hat's auf jeden Fall und das ist auch, aber The Wire ist schon noch mal ein paar andere Level dazu, die es geil machen, glaube ich.
Ja, definitiv.
Aber anderes Genre auch, aber was es schon macht, ist, es bedient sich schon an Fassadstücken auch von aktuellen Serien. Also ich habe mich zum Beispiel zum Teil von der Gangstergeschichte her an Boardwalk Empire erinnert gefühlt. Zum Teil auch wegen der exzessiven Gewalt, aber auch diese Gangsterfigur eben gespielt von diesem, der auch den Remy Danton in House of Cards gespielt hat. Mhm. Also Mahershala Ali.
Respekt, dass du den Namen ausgesprochen hast.
Ohne Witz.
Wow.
Okay, hey, warte, Julian, wenn du das kannst, dann sprich mal noch bitte kurz den Namen von dem Showrunner aus, bitte.
Erstmal den kompletten Namen von Mahershala Ali ist übrigens Mahershala Hashbaz.
Wow.
Nice. Ali. Hashtag Hashbaz.
Genau, Hashbaz, genau. Und was den Showrunner?
Pass auf, ich schicke per Chat eben, ja?
Ja, warte mal ganz kurz. Meinst du den Chio Hodari Coker oder was? Wow, also die Idee?
Klingt gut.
Ja, also würde ich mal sagen, Chio Hodari Coker von der Kartoffel vielleicht nicht so übel.
Nicht schlecht.
Ja, aber genau, Boardwalk Empire, vor allem auch diese, also was mir sehr gefällt, ist, wenn die da in ihrem Gangster Dings da abhängen und auf den Club gucken. Das hat mich eben sehr an Boardwalk Empire auch erinnert, an an diese Szene mit Chalky White immer, also wo die sich die Gangsterbosse immer getroffen haben und dann auf ihren Club runtergeblickt haben, wo quasi das fette Business am Ablaufen ist. Genau, also da war, habe ich mich eher dran erinnert gefühlt. The Wire auch teilweise, aber ja. Eben eher noch an Boardwalk Empire. Kennt ihr die Serie? Habt ihr die gesehen?
Ja. Ja, ich habe es auch nicht, da bin ich nicht so richtig weitergekommen, aber ist auch eher so versackt. Ich glaube, wie bei Johannes The Wire versackt ist, so bin ich da irgendwie versackt. Irgendwie gab es in dem Moment dann irgendwas Wichtigeres und dann war es irgendwie vorbei. Aber ja, kann ich nachvollziehen.
Ja. Ja. Und was mich halt natürlich auch sehr anspricht, ist halt einfach dieser Hip-Hop-Bezug auch darin, ne? Also irgendwie jede Episode nach einem Gangster-Track genannt. Mhm. Das finde ich einfach alles sehr, sehr stark. Und auch, ich meine, der Soundtrack zu deiner Frage vorhin, der reißt natürlich schon sehr raus. Der steigert das Niveau schon sehr. Hätte die Serie jetzt einen Scheiß-Soundtrack, weiß ich nicht, ob ich so einsteigen würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber wenn ich dich doch drum bitte, Julian.
Selbst mit Scheiß-Soundtrack, Mensch.
Nee, ja, ich glaube, der Soundtrack, also wir sind ja wirklich, Julian und ich, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, ins Kino gehen, zu gehen, Julian und ich, und ich glaube, es gäbe immer in jedem Multiplex einen Film, den wir uns eher angucken würden, als irgendeinen Teil von den Avengers oder Captain America, würde ich sagen, Julian, oder?
Wahrscheinlich. Wir sind da beide jetzt nicht so die Experten, deswegen haben wir ja auch Verstärkung.
Genau, und jetzt Fraktion 1024. Ihr habt letztes Mal, als ich bei euch zu Gast war, habt ihr, glaube ich, über Captain America Civil War gesprochen und ihr habt nur Civil War gesagt und ich habe wirklich gedacht, das ist ein geiler Historiendramenfilm so irgendwie. Aber ich habe überhaupt nicht an Captain America gedacht. Ich habe mir jetzt so ein bisschen so diese Avenger und Captain America Sachen reingefahren. Was ist da eure Meinung so zu dem so Kino-Popcorn-Kram der letzten 3-4 Jahre, was da so rauskam?
Also ich habe mit diesen Filmen und tatsächlich auch mit den Netflix-Marvel-Serien immer das gleiche Problem. Ich finde es geil, dass sich Mühe gegeben wird, einen Comic-Charakter wieder also abzubilden durch Attitüde und durch Sprüche und durch Musik und vielleicht auch durch irgendwelche Szenen. Aber womit ich mich immer schwer tue, ist dann, wenn dieses Ganze in einem sehr reellen Setup stattfindet. Also bei Luke Cage ist es ganz genau so, dass ich es geil finde, wie er redet und wie er sich benimmt und wie er dargestellt wird und wie auch die Dialoge so ein bisschen kitschig sind manchmal. Aber das Ganze dann in diesem düsteren, so Krimi-ähnlichen Setup, da, mit dem Mix tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Und das ist bei den Avengers-Filmen ganz genauso. Also,
wobei ich schon sagen würde, dass die Netflix-Marvel-Serien, die schon einen ganz anderen, Ansatz haben als die Filme. Die Filme sind ja schon, also so die Avengers, es ist ja alles so, Popcorn-Kino ist klar, ja, aber es ist halt auch so, man spürt halt auch so ein bisschen Disney und so, das sind halt so epische Familienfilme auch, die irgendwie Spaß machen müssen. Und die Netflix-Serien sind ja schon realer. Und was ja auch spannend ist, ist, dass die Figuren, die sie da benutzen, also keine Ahnung, so, also Daredevil sagt vielleicht noch jemandem was, weil er irgendwann mal 2001 den Ben Affleck-Film gesehen hat oder so. Und
Stimmt.
Aber Jessica Jones und Luke Cage, das, also weil du uns so ein bisschen jetzt als Experten feierst, so davon habe ich noch nie was gehört vorher. Ja? Also das ist dann schon so Deep Cuts. Comicbuchzeug. Und ich glaube auch, dass das, also es ist zwar das Marvel-Label drauf und es ist irgendwie auch klar, dass es Marvel ist und dass es auch irgendwas mit Comicbuch zu tun hat, aber gerade Luke Cage und Jessica Jones sind so Sachen, wo ich glaube, dass viele Leute, die überhaupt gar keinen Bezug dazu haben und es auch gar nicht raffen im ersten Moment, sich das so angucken und es dann auch gar nicht so bewerten, dass es jetzt ein krasser Comicbuch-Charakter war. Ja? Also ich habe irgendwie, gerade bei Jessica Jones, irgendwie zwei Bekannte, die überhaupt nichts mit Comic- oder Nerd-Welt zu tun haben, ja, im weitesten Sinne. Und dann einfach das halt, weil es halt eine Serie war, die bei Netflix war, und fanden es dann auch ganz cool, weil da ist das Mädel von Breaking Bad dabei. So, das funktioniert schon anders. Und die Marvel-Filme sind ja schon so, auch wenn das eigentlich, wenn man es ehrlich nimmt, vor 10 Jahren hat sich keiner für Iron Man interessiert, ja, oder für Captain America. Das ist ja alles auch so Zeug, was irgendwie so Zweitrang Figuren und Franchises waren, die sie da irgendwie hochgezogen haben. Aber das sind ja schon so, da wird so das Comicbuch-Ding dir so ein bisschen irgendwie von Latz gequetscht. Ja.
Ja. Ja, aber das ist halt genau das, was ich auch meinte bei den Serien, Mann, wenn du die anmachst, das könnte halt auch unter dem Genre Krimi da auftauchen oder so, ja. Weißt du, wenn du, ich meine, in den ganzen ersten drei Folgen wird zum Beispiel, wenn du jetzt keine Ahnung von Luke Cage hast und du fängst an zu gucken und es wird in den ersten drei Folgen nicht einmal erwähnt, warum der unsterblich ist oder also warum er so eine Haut aus Stahl hat.
Ja.
Und ich weiß nicht, klar habe ich die Geduld und klar feiere ich es auch, aber wenn ich jetzt wirklich eine Superhelden-Serie vorgesetzt kriege, dann kann es ruhig ein bisschen fantastischer sein und mir gleich klar machen, was der Superheldencharakter daran ist. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja, da musst du dir die
ist vielleicht auch ein bisschen überkritisch, aber dazu sind wir ja hier.
Wollte ich gerade sagen.
Nee, ich glaube, das wird den Leuten, die Avengers und X-Men und sowas sehen wollen, ich glaube, die haben da keinen Bock drauf. Also ich glaube, das sind wirklich Netflix und das, was im Kino läuft, ist für zwei völlig unterschiedliche Publiki
oder so. Wobei es ja, und da sind wir wieder bei diesem Nerd-Pleasurement, alles ist verwoben und alles ist irgendwie ein Universum treten, die da irgendwie Marvel zusammenspindet auf einem großartigen Niveau. Weil du hast ja irgendwie, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, ich glaube, die erste ist, es läuft ja Luke Cage so die Straße entlang und dann sind da so ein paar Kids, die die DVDs verkaufen. Und die verkaufen ja quasi Aufnahmen von dem Event und erzählen halt irgendwie von diesem blonden Typen mit dem Hammer und dem großen grünen Typen.
Ah, Tor, ja.
Und das ist quasi so eine Anspielung auf die Sachen, das, was in den Avengers-Filmen passiert ist, dass irgendwie New York, was weiß ich, angegriffen wird von Aliens, das hat halt in dem Universum auch stattgefunden, ja. Und das ist schon die Welt. Und die können halt gerade irgendwie sowohl dem normalen Casual, ich gucke jetzt mal eine Serie und da ist ein Schwarzer mit geiler Hip-Hop-Mucke und die prügeln sich, ja. Aber
wie meinst du jetzt?
Aber sie können halt auch irgendwie Leuten, die sich irgendwie mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen, auch so kleine Hints geben und sagen, ja, das ist alles das Gleiche, das ist alles dasselbe Universum so. Und deswegen, die können das schon, also die haben schon verstanden, wie man das irgendwie alles zusammenspinnt. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend eigentlich.
Ja, ich finde es nur halt auch bezeichnend, dass diese ganzen Kinofilm-Dinger, die sind ja auch echt mittlerweile für Kinder halt, also ich weiß nicht, ob das seit Disney ist oder seit nicht, also Kinder können sich das gut reinziehen und ich glaube, ein paar Szenen in Luke Cage würde ich jetzt unter 12-Jährigen ungern zumuten. Oder, also überhaupt nicht. Und ich glaube auch,
Bildcharakter.
Franchise, es gibt ja Lego-Figuren von fast allen Marvel-Charakteren, aber nicht von denen, die auf Netflix stattfinden.
Nee, weil das sind ja auch nicht so kitschig gemalte Helden, so, weißt du? Das sind ja, wenn du dir Daredevil anguckst, die ganze Promo-Aktion um die erste Staffel, jetzt bei der zweiten Staffel haben sie so ein bisschen auch sein Kostüm gezeigt, aber in der ersten Staffel war das dieser Typ mit der roten Brille und dem Anzug, ja? Und die haben ja sich auch bis zum Schluss irgendwie rausgezogen, bis der Typ mal so im Kostüm da war, ja. Und das macht für diese Sparte von Serien total Sinn. Also das passt total dazu.
Ja.
Elfrieda?
Was?
Möchtest du vielleicht erstmal für die Hörer, die nicht wissen, wovon wir reden, kurz erzählen, worum es geht?
Geil, 15 Minuten verschwendet.
Nee, das war das Anteasern. Das war das Anteasern. Weißt du, die Leute können jetzt, wenn es jetzt schon reicht, dann können sie quasi sagen, okay, fuck Podcast, ja, ich mache jetzt irgendwie Netflix an. Und die noch mehr wissen wollen, die erfahren jetzt mehr.
Sollen wir das so machen, ja? Sollen wir jetzt sagen, die
Also, ja. Spoiler Alert ab jetzt, oder was?
Nee, komm, Julian, du hast doch frisch geguckt. Erklär mal kurz die ersten zwei Folgen. Ich habe so viel Angst zu spoilern.
Die ersten zwei Folgen erklären. Oha. Na gut, ja, also.
Oh, das könnte jetzt auch krass werden, aber
Es geht halt um Luke Cage, der so Tellerwäscher-Jobs macht und so den Boden wischt in einem Barbershop. Und ja, der dann so, sage ich mal, hier in Neukölln würde man sagen, mit den Kiezgangstern in Kontakt kommt über verschiedene Umwege und. Ja, will mir wie jemand weiterhelfen? ich habe jetzt auch Angst zu spoilern. Die Angst hat sich übertragen, Frieda.
Ja, ich weiß nicht. Komm, Paul, komm.
Naja, also das ist ja schon das Wesentliche. Im Weiteren wird man halt in Handlung verstrickt, in kriminelle Handlungen und wie Luke Cage und sein Umfeld darauf reagieren. Und ich glaube, viel mehr darf man auch erstmal gar nicht sagen.
Ja, und Luke Cage hat Superkräfte, das kann man, glaube ich, schon sagen.
Ja, genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Also er hat Superkräfte, ihn können wenig, oh mein Gott, rumgeglatze hier. Ihn können weder Kugeln noch Fäuste verletzen. Mhm. Und er ist der Mann aus Stahl, aber er hat ein weiches Herz. Und das, glaube ich, ist ja auch so eine Grundmessage von dem Ganzen. Ja. Und das ist auch wieder die gebrochene Heldenfigur so, ne? Er ist ja auch, es wird schon angedeutet, ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch ausgebaut wird, dass halt eben er noch ein gebrochenerer Mann ist, als man bisher vermuten würde.
Ja, ich finde, er ist sowieso eine sehr interessante Figur und ich ist slightly racist, aber ich war auch ein bisschen verwirrt, dass er als schwarzer, großer, starker Mann überhaupt nicht flucht. Mhm. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er drückt sich ja schon.
Aber da gibt es einen Grund für.
Weil
er ein Ehrenmann ist, deswegen.
Nee, Swearjar, ganz konkret Swearjar.
Der hat einfach nicht so viel Kohle, das hat er gemerkt in der zweiten Folge, hat er sich immer seine Miete bezahlen können, da kann er nicht jetzt noch Geld ausgeben für Flüche.
Nee, also ich finde es genial, diese Idee mit dem Swearjar, ist die aus dem Comic, weiß das jemand, oder ist das eine Seriensache?
Keine Ahnung. Also es soll, glaube ich, einfach so ein bisschen darstellen, dass dieser Pop, der Chef, der Besitzer dieses Barbershops halt so ein bisschen irgendwie der halt keinen Bock hat auf dieses Gangstergetue, ja, und den Kids so einen Raum bieten will, wo sie irgendwie hinkommen können und da irgendwie so, genau, die Schweiz sagt er ja auch so, also es ist so ein totaler Raum und so ein Jugendzentrum bloß in einem Barbershop, was ein bisschen weird ist, ehrlich gesagt. Also, dass da die Kids da hinkommen und dann da PlayStation spielen, das habe ich irgendwie nicht ganz, also den Strang habe ich nicht so ganz verstanden, wo der jetzt herkommt.
Ja, Mama, ich gehe wieder zu dem lieben alten Friseur da. Nee, da warst du jetzt schon dreimal die Woche, reicht jetzt, oder?
Genau.
Aber nochmal zu Pop selber, also er ist ja auch so ein bisschen die geläuterte Gangster Figur, ne? Ja, also genau. Er ist ja sozusagen so der ruhende Pol, der dann auch für die ganzen Nachwuchs-Kiddies so ein Refugium bietet auch, ne? Und auch ein bisschen die Leute einsammelt, die auf der Strecke geblieben sind. Auch den Jobs gibt, die unterstützt und so weiter. Also es stimmt schon, dieses Bild von diesem Jugendzentrum, das ist ein ganz gutes Bild. Er ist so eine Art Sozialarbeiter. Von daher tragisch, was passiert. Ne? Ich will nicht spoilern, aber...
Ja, das kann man jetzt dann, glaube ich, schon. Wenn es in den ersten zwei Folgen ist, kann man schon sagen, leider, diese Rolle ist nicht von langer Dauer.
Ja, das,
was schade ist, weil das der Typ
halt
mir
echt ans Herz packt. Das ist halt der Uncle Ben-Moment. Ja, also das ist quasi, ich weiß nicht, ob er das ist, jetzt gehe ich wieder irgendwo hin, wo ich nicht weiß, wo ich hin will mit. Aber Uncle Ben ist der Onkel von Spider-Man. Und das ist quasi so der klassische Moment so. Du hast so einen Typen, der hat irgendwie, das ist ein Superheld und der weiß noch nicht genau, was er mitmachen soll und ist irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann so, with great power comes great responsibility. So, dann passiert halt das, weil er nicht eingreift oder irgendwas Tragisches und das bringt ihn dazu, dann seine Macht fürs Gute einzusetzen oder wie auch immer. Was lustiger war.
Ja, ist so ein bisschen Turning Point, dieser Shootout, wenn man mal so sagen darf, ne?
Ja, total.
Ja, total.
Was aber lustigerweise, ohne jetzt ein bisschen Trivia zu droppen, was ich über die Comics weiß, ist, dass das heißt ja Luke Cage Hero for Hire. Das heißt quasi das Comic. Und der Haupthandlungsstrang ist halt, dass er so eine Art Chef ist, der halt quasi Privatdetektiv, aber halt nicht Detektiv, halt sondern Held. So, da können halt Leute kommen und können sagen, so, ich habe hier ein Problem mit so ein paar Gangstern auf meiner Straße. Und dann können sie ihm halt Geld geben und der räumt dann für sie auf.
Ja, das wäre eine langweilige Serie.
Aber da verweigert er sich ja zunächst. Ne? Also da, das will er ja gar nicht. Das entspricht nicht ihm. Das entspricht auch seinem widerspricht auch seinem Kodex irgendwie.
Exakt, und das ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob das noch kommt. Also ob irgendwie, weil die eigentlichen Comics, was ich gelesen habe und irgendwie vorher schon von gehört habe, ist ja auch so ein bisschen aus den 70ern und ist so ein bisschen so eine, wie heißt das, Blaxploitation-Hommage. Und sollte halt auch so ein bisschen so ein rougher Held sein, der from the streets ist und irgendwie, keine Ahnung, Mädels aufreißt und das halt so ein bisschen cool macht und nicht so sehr der cleane, nette Mann, nette Nachbar, nette Held von nebenan ist, die nette Spinne von nebenan. Und
ja, da will ich aber gerade nochmal reingrätschen, weil nämlich tatsächlich diese Moralgeschichte hat mich auch speziell in den ersten 2-3 Folgen hat die mich ziemlich irgendwie beschäftigt, dass es in Harlem halt quasi 3 Parteien zu geben scheint in der Welt von Luke Cage. Es gibt die Partei, Cottonmouth und seine Mariah, die Schwester, die so quasi das Gleiche macht wie ihr Bruder oder Cousin, also die Verwandtschaft, nur auf dem legalen Weg in der Politik, aber ziemlich korrupt. Mhm. Dann haben wir die Cops, die natürlich auch so ihren Job haben, aber natürlich, da brauchen wir jetzt auch keinen, also ich brauche jetzt nicht Spoiler-Alert zu sagen, ist ja keine Frage, in New York und speziell in Harlem gibt es natürlich Crooked Cops und zwar haufenweise. Ja. Und dann haben wir in der Mitte irgendwo halt Pop und Luke und vielleicht noch so 1-2 begleitende Frauencharaktere, die irgendwie für die wenigen Menschen da sind, die sich irgendwie orientieren wollen nach, also die wollen quasi nicht einfach nur Geld, so Cottonmouth-mäßig, egal was es kostet. Und die wollen sich wiederum auch nicht in so ein korruptes System einbinden lassen, was die Polizei dann wiederum wäre, sondern versuchen halt irgendwie so Luke Cage oder Pop-mäßig so einigermaßen die Weste weiß zu halten. Und oh Wunder, ist gar nicht so einfach da in der Mitte zwischen den 2 Fronten.
Spoilers, goddammit.
Ja, aber nee, ich meine, das ist ja eigentlich immer so irgendwo. Und ich finde, das Spannende finde ich, dass man eigentlich, ich möchte eigentlich, Luke Cage ist schon super geil und so und ich freue mich, dass da jetzt noch, dass das da 13 Folgen davon gibt, aber ich hätte eigentlich gerne einen Spin-off mit Misty Knight, der Polizistin, die unglaublich, die für mich, also da hätte ich Bock drauf, die würde eine Serie tragen können. So ein richtig schönes, einfach so ein Cop-Ding. Und Cottonmouth kann ich mir auch nicht satt sehen dran. Und wenn er Klavier spielt, Alter.
Ja. Oh. Das ist sehr geil. Also, das ist leider geil. Das ist so.
Wow.
Ist aber so. Ich will das alles, ich will mehr davon haben. Und zwar wirklich das, was um Luke Cage rum ist. Davon will ich will Spin-offs über Spin-offs. Ich bin bereit, Geld zu zahlen.
Um Luke Cage rum.
Also, Misty Knight ist tatsächlich, Misty Knight ist diese Detektivin. Also diese nicht Detektivin, sondern dieser Detective halt, die hat auch eine eigene Reihe meines Wissens nach in der Comicbook-Welt. Also die ist auch eine Figur, die dann irgendwie weiterentwickelt wird. Mehr weiß ich auch nicht.
Ja, ich meine,
die ist auf jeden Fall eine Figur in der Welt.
Irgendeine zufällige Polizistin wird nicht Misty Knight heißen.
Das ist tatsächlich, das ist eigentlich schon. Ja, hast recht.
Ja, ich meine, über die Namen können wir auch sprechen. Ich glaube, es gibt kaum irgendeinen Namen, der nichts zu bedeuten hat, ne, in der ganzen Serie.
Ja, diese ganzen, du hattest es irgendwie aufgeschrieben, diese ganzen Gangster-Names, die er auch irgendwie mit dem Schlaf aufsagt und so.
Ja, ich meine auch, also ich meine, wenn jemand Pop heißt und dann auch erklärt, wie das so Pop und so, und dann Luke Cage, wo der Nachname herkommt, wird auch noch erklärt und ist auch keine große Überraschung. Und Misty und Knight, also Knight ist einfach Ritter, Misty heißt ja, keine Ahnung, neblig oder so, oder irgendwie so, weiß nicht, also es gibt einfach halt überall immer solche ins gesichtmäßigen kleinen Hinweise, so was mit der Figur passiert. Und ich weiß gar nicht, in Folge 2 ist, glaube ich, Scarf habt ihr schon gesehen, ne? Bei Scarf heißt ja der Kollege von Misty Knight, der Partner. Und Scarf, ohne das E hinten dran, heißt ja meines Wissens Schal, ne?
Ja, richtig.
Und, er bekommt ja dann im Laufe der Serie ein spezielles Verhältnis zu seiner Krawatte.
Ich das so ganz
noch auch
deuten darf.
Ohne jetzt zusätzlich zu spoilern, aber da habe ich mir auch gefragt, wie kann er das mit der Krawatte machen und danach ist die nicht im Ansatz verzogen oder so und dann zieht sie sich einfach wieder an. Die muss doch ausleiern. Das kann doch nicht keiner mehr erzählen.
Nee, kann mir auch keiner erzählen. Aber ich habe das hingenommen. Ich fand das okay dann. Okay.
Ja, auf jeden Fall, also sowieso die Metaphern, das Ding strotzt ja von Metaphern und Bildern irgendwie und ich glaube, das Offensichtlichste ist dieses großartige Biggie-Poster, was ich eigentlich, dieses Gemälde hätte ich eigentlich auch gern. Also ich hätte auch gern diesen Raum einfach, also einfach nur diesen Raum, nur für das Gemälde. Also ich glaube, braucht man für das Gemälde so einen Raum, sonst funktioniert es nicht. Wo dann Cottonmouth sich auch dann so vorläuft und dann die Krone auf hat und so, das ist schon fast zu offensichtlich.
aber ich fand dann wiederum, das, was er dazu gesagt hat, ist mir nicht so extrem hängen geblieben im Kopf. Also da hätte ein geileres Zitat, hätte da noch mir sehr getaugt. Ich kann nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr dran, was er da genau sagt.
Ja, irgendwie alle wollen der König sein oder so. Das Zitat war, wenn du das Biggie-Poster anschaust, was fällt dir als erstes auf? Irgendwie die Krone. Und warum die Krone? Weil du auch irgendwie, weil everybody wants to be the king oder so.
Ja, aber da ist dann zum Beispiel, da finde ich dann natürlich, da bin ich dann enttäuscht, wenn ich das bei Luke Cage sehe, so eine Chance für so ein schönes kleines Bildnis, was, die nicht genutzt wird, wo bei The Wire dieses Schachspiel in den Projects halt, wo es auch genauso darum geht, so you come at the king, you better come correct, und die Bauern sind halt immer nur, die Bauern sind halt immer nur die little bitches, und die werden an beiden Fronten einfach nur verschleißt und king stay the king, so fertig, aus.
Auf jeden Fall. Ja, und das Interessante ist ja, dass dieses Schachspiel auch im Pubs Barbershop vorkommt wieder, ne? Mhm. Stimmt. Zum Thema Zitate auch, ne?
Und so. Stimmt. Wobei ich glaube wahrscheinlich wirklich, dass in den Friseurläden teilweise einfach Schachspiele drinstehen, vielleicht, weiß ich nicht.
Mag sein, aber es steht ja nicht per Zufall da.
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Ja.
Wie heißt denn der Typ, der da spielt mit der Brille und dem geilen Bart?
Ah. Ja, der ist cool, ne?
Der ist auch ein geiler Typ, auch, ja.
Ich weiß nur, dass der andere Typ, der dann irgendwie auf der Straße angesprochen wird, ach fuck, und dann so sagt irgendwie, ihr Leute hier oben seid, habt ihr auch irgendwie einen Dachschaden, könnt ihr euch an die Szene erinnern? Der ist auf jeden Fall eine Figur von Daredevil, und der ist auch so ein bisschen Comic Relief von ihm. Und wenn man wenn ich den Namen rausfinde, was ich jetzt mal versuche zu tun, dann
in den Liner Notes
und ihr Bilder nach dem Google Bildersuche für den anmacht, dann wisst ihr, dass es eigentlich hätte von wahrscheinlich Snoop Dogg hätte den Figur spielen müssen, weil der Original Pimp ist in der Comicbook-Serie auf jeden Fall.
Geil. Ja, und was ist mit der erste Comic war Hero for Hire, ja? Und da war er wirklich quasi eine Prostituierte für Gewalttaten gegen das Böse oder gegen das Gute, je nachdem, wer zahlt oder was? Nee.
Nee, das weiß ich gar nicht genau, aber es ist halt schon, also er ist schon irgendwie ein Guter. Und hat aber halt so ein bisschen, halt, wie gesagt, ähnlich wie Chef halt, ja. Also er ist halt so der Typ, der zwar aufräumt, aber er braucht halt schon irgendwie den Auftrag. Und die Comicbücher waren wohl eher so Monster of the Week mäßig, ja. Also jede Woche ein neuer Fall, den er dazu aufzuklären hat. Und die Serie ist ja gerade gar nicht so, jedenfalls, soweit ich es gesehen habe.
Nee, glaube ich, so ist es auch nicht tatsächlich, ja. Ja. Hero for Hire. Und hier steht noch in unserem geheimen Dokument steht, er ist, also das ist jetzt kein Spoiler für die Serie, sondern das ist quasi bekannt, wenn man schlau ist, so wie ihr. Dann steht hier ungerechtfertigt im Gefängnis, im Comic wird ihm Heroin untergeschoben.
Ja, also das ist wohl tatsächlich in der Serie auch so, weil man muss auch sagen, dass quasi Luke Cage quasi in Jessica Jones, in der Netflix-Serie Jessica Jones, introduced wird. Also der ist da eine Figur. Und
ab welcher Folge kommt der vor? Oder hat der eine richtig prominente Rolle? Oder?
Der hat eine Rolle. Ich frage keinen
Freund. Nicht, dass ich das jetzt gucken will,
aber
ich
frage keinen Freund. Irgendwie 7 Folgen schon insgesamt bei Jessica Jones mit. Und also der taucht regelmäßig auf, ja.
Genau, und das spielt quasi direkt davor. Also am Ende seines Auftritts bei Jessica Jones hat er keinen Bock mehr auf was weiß ich, Downtown und oder wo auch immer das spielt. Ja, und flieht halt nach Harlem. Das ist quasi so der, und dann fängt die Serie an. Und die Origin Story ist, dass er so ein bisschen so ein Gangster auf der Straße war, der irgendwann beschließt, nicht mehr Gangster sein zu wollen, oder quasi so den Moment. Der Scheideweg, ob er jetzt wirklich irgendwie abrutscht oder nicht, sich quasi für Nicht-Gangster sein entscheidet. Und dann gibt's noch irgendwie so ein Love Interest, und dann schiebt ihm halt ein Homie von ihm Heroin unter, damit er hochgenommen wird. Und im Gefängnis, das ist dann auch so ein bisschen Spoiler für die Serie, ist er halt dann bei einem, wird er für ein Experiment benutzt. Und das Experiment geht schief, und dann kommen halt quasi diese Superkräfte raus.
Ja. Ja, wobei ich da schon sagen kann, ist vielleicht leicht anders. Ne? Dann kann ich den Spoiler wieder zurücknehmen. Vielleicht ist es in der Serie ja leicht anders ein bisschen. Vielleicht
ist es ja ganz anders.
Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht. Und was zum Teufel heißt Sweet Christmas, wenn ich da mal fragen darf? Weil es steht hier in Anführungsstrichen, und irgendjemand hat das auch schon getwittert zu unserem Luke Cage Mixtape. Irgendwas mit Sweet Christmas. Was ist Sweet Christmas?
Das ist so seine Tagline. Also der hat quasi in den Comics immer Sweet Sister, Sweet bla 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 irgendwas gesagt, und irgendwann hat er Sweet Christmas gesagt, und seitdem sagt er das wohl in fast jedem Comic. Das ist so seine Tagline. Keiner weiß genau, was das bedeutet, aber es ist halt so ein, ja, ist halt so ein Slang, keine Ahnung.
Hat das in Netflix schon stattgefunden? Ich glaube,
ja, er hat es gesagt.
Ah,
Auf jeden Fall. Also müsst ihr mal darauf achten, dass das so ein bisschen so einen coolen Spruch macht er dann doch mal.
Hat das von der Prügelszene gesagt?
Ich glaube schon, ja. Oder danach? Nee, klar, wo das, oh Gott, das darf ich jetzt, das ist wieder Mega-Spoilers, aber ihr wisst schon, dann wo die Explosion und so, dann sagt er das irgendwie so in dem Shot.
Okay. La. Probier ich mal rauszufinden. Aber ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, warum sie das nicht dann schon von Anfang an immer machen. Oder meinst du, kommt jetzt noch sehr viel mehr Sweet Christmas, so dass er diese so richtig so schön so eine Punchline in jeder Folge einmal drin hat?
Keine Ahnung. Also ich glaube halt, dass das, was halt auch wieder cool ist, ehrlich gesagt, ich, wie gesagt, jetzt, wenn sich da draußen alle möglichen Comicbuch-Freaks irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, irgendwie, es tut mir jetzt schon leid, aber so meine Einschätzung ist halt, dass es halt so eine Figur aus den 70ern. In den 70ern waren die Comics jetzt irgendwie halt auch eher dafür da, bunte Bildchen zu sein, die Kids cool finden. Da ist jetzt auch nicht so mega deepe Story oft untergekommen. Und die Figur war, glaube ich, schon am Anfang eher so ein bisschen witzig gedacht an vielen Stellen. Und die Figur oder die Serie ist ja nicht so. Also da ist das nee. Ist ja quasi so, es ist ja eigentlich, also es ist, glaube ich, schon eine Neuinterpretation von diesem ganzen Thema. Ich glaube auch Jessica Jones, was ich davon gehört habe, so die Probleme, da geht es ja auch viel irgendwie um die Rolle der Frau und Probleme von Depressionen und psychische Probleme und so. Und das ist dann schon irgendwie so eine moderne Interpretation davon. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass das einfach eine 1:1 Kopie der Comics ist.
Ja, ich würde auch sagen, für Erwachsene eindeutig.
Die Erwartungen vom Zuschauer oder vom Leser gewandelt, ne? Mhm. Also ich glaube, ja, dass einfach so Heldenfiguren, die in den 70ern funktioniert haben, heute vielleicht nicht unbedingt mehr so funktionieren.
Nee, auf jeden Fall. Also man will ja irgendwie, also das ist, keine Ahnung, in den 80er, 90ern sind sie ja alle komplett durchgedreht. Da musste jeder Comic irgendwie super bedeutungsschwer sein und musste mega viele Metaphern auf die moderne Gesellschaft haben. Und aus der Zeit kommt er jetzt nicht unbedingt.
Ja. Nee, aber ich meine jetzt, das ist eine Serie für Erwachsene, ganz eindeutig. Ich glaube, auch Kinder hätten da nicht groß Lust drauf, oder?
Nee. Ja, ich meine, die Serie umgeht ja auch voll dieses Comic-Fantastische und ist schon super ernst und für Erwachsene. Und ich habe auch gelesen, dass es definitiv die erste Marvel-Netflix-Serie ist, wo die N-Bombe gedroppt wird.
Ah. ja.
Und aber dann auch, es wird sich ja auch das verboten dann, ne?
Also ja, es wird sich auch sofort
echauffiert. Es wird sich, ja, und überhaupt, also Sprache, wie man mit Sprache auch Gewalt ausüben kann, ist ja auch ein Thema in der Serie, ja, was auch immer wieder thematisiert wird, ne?
Ja, selbst Cottonmouth verbietet sich ja eigentlich immer, dass er mit Cottonmouth angesprochen wird.
Genau. Ich weiß nicht, ja, Cottonmouth, vielleicht bin ich da jetzt unwissend, aber ist das irgendwie ein rassistischer Begriff oder so?
Also in der Serie wird erklärt, dass der Name daher kommt, dass er irgendwie Zahnprobleme hatte und deswegen noch Watte im Mund hatte und dann halt von Leuten Cottonmouth genannt wurde. Also so
in
ein bisschen
der Serie?
So, ich meine schon, ja.
Echt?
Ja,
ja. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, musst du ein bisschen besser aufpassen, Frieda.
Komisch. Ich habe gerade einen totalen Flash. Ich muss gerade an Stranger Things denken. Jetzt habe ich auch noch Stranger Things untergebracht, Frieda. Schau mal her.
Nicht schlecht, das habe ich nicht gesehen.
Dann weil da gibt es auch eine Szene, wo so eine Kinderleiche aufgeschnitten wird und die ist gestopft mit Watte.
Spoilers, goddammit.
Cotton Stomach.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr die gesehen?
Ja, klar. Hey, Stranger Things habe ich gar nicht angefangen. Es war zu düster. Fand ich zu düster.
Echt?
Das ist krass. Das ist voll geil. Frieda, das musst du dir reinziehen. Da müssen wir das nächste Mal drüber reden.
Ach, Hausaufgaben machen. Ich mag diese 80er-Nostalgie. Da bin ich jetzt gar nicht, weil ich war in den 80ern nicht lebendig und ich hatte keinen Privatfernsehen in den 90ern. Ich kann mich an die 80er, ich habe keine 80er-Nostalgie, außer musikalisch.
Also aber das reicht, weil musikalisch ist es auch genau in dem Bereich halt sehr, sehr stark.
Also zu Stranger Things, also das, ich finde, wir hatten es irgendwie auch schon bei uns im Podcast darüber gesprochen und es ist schon ein heftiges 80s abgekulte, das muss man irgendwie mit klarkommen. Aber die Serie hat auch mega viel zu bieten, abseits davon. Also das ist,
ja, ja.
Das ist nur so ein Ding, das ist so ein Stilmittel, was sie halt verwenden und was irgendwie auch irgendwie ganz cool ist. Aber selbst wenn es das nicht geben würde oder wenn sie es nicht so extrem aufgezogen hätten, wäre die Serie immer noch der Killer. Also das kann man schon
ja,
so sagen.
Ja, die funktioniert auf so vielen Ebenen. Es geht ja auch nicht nur um die 80er an sich, sondern auch um dieses Suburbia wieder, dieses der Horror in der Kleinstadt sozusagen.
Ja.
Da, Frieda, Auftrag an dich. Du hast uns geknechtet, jetzt knechten wir dich. Schau dir Stranger Things an.
Vor allen Dingen Stranger Things auch wieder so eine Serie, wo du innerhalb von einer Staffel die Charaktere so liebgewonnen hast irgendwie und sofort dabei bist. Und ich freue mich einfach, diese Leute zu sehen.
Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass einer von dem Cast mindestens, ja, von diesen drei Boys, ja, und dieses Mädchen, diese vier Kids, dass einer von denen auf jeden Fall in 10 Jahren mindestens heroinabhängig ist. Also so wie die gerade gehypt
werden.
Ja, total. Also so wie die gerade gehypt werden und durch jede Talkshow irgendwie irgendwo tanzen müssen wie Äffchen, ja. Und einen viralen Hit nach dem anderen droppen, das kann nur schief gehen. Mindestens für einen von denen.
Ja, es kann gut sein. Also es ist, ja, aber es ist wirklich sehr, sehr stark. Und ich habe mich teilweise schon ein bisschen eingeschissen, muss ich sagen.
Das ist schon gruselig, ey, auf jeden Fall. Das ist keine Kinderserie, ey.
Nicht so gruselig. Schönes Ding. Aber wir waren.
Sowas kann ich bei mir zu Hause gerade nicht brauchen, gruselige Kinderscheiße. Lass mich erstmal Luke Cage.
Wenn es dann passiert ist bei dir, wird es dann auch nicht besser, ne? Das ist dann auch abgelaufen, das Spiel bei dir.
Jetzt erstmal Luke Cage hier durchballern. Und hier, apropos andere wichtige schwarze Figuren von Marvel, hat hier jemand noch reingeschrieben in unser Dokument. Weil das ist tatsächlich, finde ich auch, ich meine, die N-Bombe wird gedroppt in Luke Cage, das stimmt schon. Und es ist auch tatsächlich so, dass es eine Lebenswelt dargestellt wird, die für alle, die in New York halt unterhalb der 110. Straße wohnen, nicht, also greifbar ist so richtig. Also ich war glücklicherweise mal, das war ein relativ geiler Urlaub vor 6-7 Jahren in New York und wir haben irgendwo neben Central Park irgendwo einen Burger gegessen und die Kellnerin hat halt uns tatsächlich gesagt, wir sollen lieber nicht nördlich der, ich weiß nicht, hat sie 110. gesagt oder hat sie 150. gesagt, keine Ahnung. Also da, wo halt grob so Harlem beginnt, so das Harlem, was man halt kennt, Rucker Park und diese Projects und wo A$AP Rocky groß geworden ist und P. Diddy und so. Also in diese Gegend sollten wir möglichst nicht reingehen und sie war in ihrem ganzen Leben noch nicht da und sie ist in der, was weiß ich, Lower East Side oder was groß geworden und kennt New York wie ihre Westentasche, war noch nie in Harlem. Und gerade wenn man das so, also ich fand es dann nicht krass, als ich da durchgelaufen bin, vielleicht sind wir auch nicht durch die ganz krassen Gegenden durchgelaufen, aber ich fand dann Harlem nicht so abgründig komplett anders als den Rest von New York und gerade deswegen ist auch echt die Frage, ob das jetzt wirklich so extrem mutig ist, da so ein meiner Meinung nach relativ sauberes Harlem zu finden mit ein bisschen Korruption und Gewalt schon, aber ich meine, das ist kein dreckiges Ghetto, oder?
Das gleiche mit Neukölln so, ne? Also die mediale Darstellung und was darüber geredet wird, ja, hat halt oft nichts damit zu tun, wie es dann dort ausschaut, wirklich.
Ja. Aber vielleicht ist das ja die Message, die sie auch irgendwie senden wollen, ja? Vielleicht ist es auch genau dieses irgendwie, also wir können ein sogenanntes schwarzes Viertel, was den Ruf eines Ghettos irgendwie hat und vielleicht auch teilweise berechtigterweise den Ruf hat, wir können es auch darstellen, ohne dass irgendwie à la The Wire an jeder Straßenecke irgendwie drei Kids in Baggies stehen und 5-0 rufen. So, das funktioniert auch ohne.
Ja, andererseits finde ich schon, dass es halt, ich finde, das ist schon ein krasser Einblick, den man sonst so in Serien nicht bekommt. Also wir haben, ich glaube, ihr habt schon mal im Podcast, ich weiß gar nicht, ob ich dabei war oder was, aber ihr habt schon mal über Flaked auch gesprochen. Das ist auch so eine Netflix-Serie mit einem eigentlich recht lustigen Comedian. Ja. Ich weiß gar nicht, wer von euch das empfohlen hat. Chris, irgendjemand von euch hat die gerne geguckt, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, und ich persönlich habe eine Folge gesehen und dann irgendwie so ein bisschen im Internet drüber gelesen und da hatte sich halt auch einer drüber echauffiert, so im Sinne von, braucht man noch eine Serie von irgendeinem einem weißen Mit-40er Mann, der mit seinem Leben nicht zurechtkommt. Also sorry, da gibt's doch bestimmt spannenderen Stoff. Mhm. Und ich glaube, so dieser Stoff, der in The Wire erzählt wird, vielleicht auch in Breaking Bad, so die weiße Unterschicht mit, wie heißt denn der Bursche, der immer Bitch sagt? Also, wie heißt denn der?
Jesse Pinkman.
Ja, Jesse Pinkman, genau. Und ja, eben halt vielleicht
also.
Vielleicht auch bitte so ein Luke Cage. Ich finde das deutlich spannender und auch für wiederum weiße Mit-30er wie mich, weiße Anfang-30er wie mich. Ich finde, da gibt es so viel mehr Spannung, als wenn so ein doofer, weißt du, dieser Iron Man Typ, also sorry, das ist wie Mark Zuckerberg, der sich irgendwie eine Spandex-Buchse anzieht und dann superheldenmäßig ein paar gute Gags bringt und so durch die Gegend fliegt. Hey, Iron Man, hey, finde ich, also sorry. Ich
kann jetzt das irgendwie von der Seite.
Ich bin
der hat ja doch gar nichts getan, lass du mal Tony Stark in Ruhe.
Tony Stark ist lustig, aber ich finde, so, aber das ist doch keine Story, die wir 2016, also die uns irgendwie vom Hocker reißt. Das ist ja super langweilig und generisch und ich finde Luke Cage da schon geiler und ich hoffe, dass die Zahlen dazu führen, dass sowas öfter gibt, weil ich finde die Oberschicht und die Weißen an sich sind so dermaßen überrepräsentiert in der Narrative in Hollywood und auf in Serien, finde ich echt nervig mittlerweile. Californication, Sex in the City, das sind alles Leute, die nichts Besseres mit ihrem Geld zu tun haben, als irgendwelche. Ist also, ich ärgere mich.
Auf jeden Fall, wobei ich, also ich stimme dir voll zu, wobei ich auch das Argument ein bisschen, die White Guilt spricht in mir, ja, wenn wir so ein bisschen im Politischen unterwegs sind, dass es halt auch so ein bisschen, ich immer so das Gefühl habe, gerade bei so einer Serie, dass ich dann so, dass ich gucke mir das auch so an, wie so zoomäßig, weißt du? Ja, also so, aber dafür sind halt auch Serien da und Filme, dass man sich halt irgendwie Dinge anguckt, mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat und die nicht irgendwie, die einfach seine Horizont ein bisschen erweitern. Und die sind ja auch ziemlich stolz drauf, irgendwie Super PC, dass ein Großteil des Writer Staffs und irgendwie Schwarze sind und dass das irgendwie so ein bisschen nicht weiße, reiche Boys, die eine Geschichte von Schwarzen erzählen, sondern dass es quasi, ja, genau, ja, dass so Keep It Real-mäßig unterwegs sind und Marvel ist da ja, ich habe irgendwie auch ein, zwei kritische Stimmen gelesen, die so ein bisschen assi daherkommen und sagen, dass Marvel sich da halt einen Ruf hat, sich an die Minderheiten irgendwie ranzukletten. Wobei ich immer finde, ich finde es davon nicht überwerten, weil eigentlich ist es ziemlich cool, was Marvel da tut, weil sie schon immer die waren, die auch wenn es manchmal ein bisschen weird wirkt, aber so, die hatten immer gerne und viele schwarze Figuren, die hatten alle möglichen Minderheiten, Homosexualität war immer bei ihnen da, bei X-Men. Schwingt ein Riesen, also X-Men ist ja angeblich eine Riesenmetapher auf Homosexualität zum Beispiel.
Echt?
Ja, dass du quasi, du bist halt so geboren und bist halt anders als die anderen und die anderen wollen aber, dass du anderen finden dich deswegen komisch, du bist halt immer der Außenseiter und Marvel ist immer so ein bisschen diejenigen gewesen, die immer dieses Narrativ der Außenseiter immer so ein bisschen vorangetrieben haben und es als ihr Markenzeichen irgendwie auch benutzt haben und von daher gesehen nehme ich ihnen das schon ab, so, also ich würde nicht sagen, dass die sich jetzt irgendwie anfangen so ein bisschen zoomäßig so schau mal, wir haben jetzt auch eine Serie für Schwarze sondern einfach auch.
Ja, das glaube ich gar nicht, aber ich finde es so echt, also ich meine, wenn man die Avengers, das ist jetzt wirklich das Einzige, was ich mir in letzter Zeit viel reingezogen habe, da sind ja wirklich, die Großen sind ja Thor und Captain America und Iron Man, Tony Starks und die anderen sind ja wirklich, ich meine,
ja, klar.
Weißt du, manche Weißen, die besonders wichtig sind, haben einen Schwarzen als Kumpel. So kann man das eigentlich.
Ist richtig, wobei man auch sagen muss, ich finde ja persönlich zum Beispiel diese, finde ich auch ein bisschen nerdy, aber es gibt in dem Captain America Civil War ist ja Black Panther introduced worden. Und das ist sowieso eine ziemlich freakige Figur, finde ich, weil im Gegensatz zu dem doch relativ klischeebehafteten Stereotypen Luke Cage, der irgendwie in Harlem aufgewachsen ist und schwarzer ist und irgendwie so ein bisschen gegen die Gangster auf der Straße kämpft, so die seine Hood irgendwie komisch machen. Black Panther ist halt ein König von einem Land, das irgendwie das höchst technologisierte und eines der höchst technologisierten und reichsten Länder der Welt ist, jedenfalls in dem Universum. Und die sind halt so ein bisschen dieses Land, ich weiß gar nicht, wie es heißt, blickt halt auch so ein bisschen.
Ist es nicht echt Nigeria?
Das ist ein fiktives Land. Und dieses Land blickt auch so ein bisschen auf die Welt herab, so, weißt du, die halten sich so ein bisschen raus, weil sie halt einfach die stärksten und die krassesten sind, weil sie da irgendwelche Bodenschätze gefunden haben, irgendwelchen magischen Scheiß, keine Ahnung. Und Black Panther ist halt der König davon, so, weißt du? Und und auch immer so ein bisschen mit der African Pride und so, das ist da auch immer viel dabei, aber das ist halt eine Figur, die eben nicht der schwarze Sidekick ist, der immer so ein bisschen einen guten Witz macht, sondern irgendwie so eine relativ krasse, eigenständige Figur ist, ja. Und das ist halt auch ein Marvel-Ding. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir einen Flame War bekommen, oder ich hoffe, dass wir einen Flame War bekommen und dass die ganzen Comicbuch-Freaks der Welt da draußen irgendwie anschreien, dass wir Idioten sind und dass es ja alles ganz alles andersrum ist und dass es bei DC mindestens genauso viel Schwarz gibt, aber ja.
Ja, ich halte mich aus dem Kampf zwischen DC und Marvel halte ich mich deswegen raus, allein schon, weil ich weiß überhaupt nicht, wer zu wem gehört. Tatsächlich ganz, ganz peinlich
eigentlich. Das ist auch irgendwie, also da bin ich auch nicht drin. So, ich finde irgendwie beides hat geilen Scheiß.
Ich habe auch bei jeder Marvel-Netflix-Serie, die jetzt rauskam, jedes Mal so vor, also, na, bei Daredevil nicht, aber bei Jessica Jones und Luke Cage beide Male gedacht, fuck, wie viele Superhelden gibt's eigentlich noch so? Mhm. Und immer wenn du danach googelst und dann guckst, wo die sich einordnen in die Historien der anderen Comicreihen und so, denke ich immer, what the fuck so? Also wo kommt das alles her, ja?
Ja, ja. Ja, das ist also gerade Marvel hat irgendwie unzählige von Figuren, die halt auch alle in demselben Universum unterwegs sind und sich alle auch kennen und Homies sind und so. Das ist
genauso wie jetzt kommt doch der Doctor Strange-Film.
Ja.
Ich habe vorher noch nie was von Doctor Strange gehört. Ja, und jetzt ist auf einmal ein Film da mit auch noch Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als diesen ja doch ziemlich episch dargestellten Comic-Charakter.
Aber so, was geht? Niemand hat von Doctor Strange gehört.
Ja, vermutlich.
Das ist wirklich auch, das ist auch so Zeug.
Dass wahrscheinlich ist es Strange an ihm.
Wow. Nee, das ist auch wirklich so Deep Cuts Zeug, so was irgendwie sich wahrscheinlich die Nerds vor 5 Jahren, vor 10 Jahren nie hätten träumen lassen, dass ein High-Budget-Film auf dem Niveau irgendwie rauskommt. Also das ist schon freaky.
Ja, weil die wissen, dass es läuft. Aber ich meine, das ist ja auch das Problem, das hat mich ja tatsächlich heute abgeturnt, als ich mich ein bisschen reingelesen habe in die ganze Sache. Ich weiß nicht, ob das für Julian auch ein leichter Abturn ist. Ich finde die Serie bis jetzt wirklich gut, gerade weil sie nicht so richtig krass superheldenmäßig ist, sondern weil die vieles von dem bedient, was ich gerne mag. Und dann habe ich gelesen, oder ich weiß gar nicht, ob es ihr geschrieben habt, keine Ahnung, dass es The Defenders halt demnächst eigentlich die Kulmination ist von Jessica Jones, Daredevil und dann noch irgendeinem Dude, Iron Fist.
Ja.
Genau. Dass die alle vier sich dann zusammentun und natürlich, es kann ja auch gar nicht anders sein, eine Boyband gründen namens The Defenders und dann wirklich, keine Ahnung, bekämpfen halt irgendwelche wahrscheinlich Aliens oder so. Und das turnt mich wiederum extrem ab irgendwie.
Weiß ich nicht. Also ich würde mich mal interessieren, wenn du quasi Luke Cage durchgeschaut hast und es feierst und dir dann einfach so aus Interesse nochmal Jessica Jones und Daredevil reinfährst.
Ja, mach ich auf jeden Fall.
Und dann so diese Figuren cool findest und dann einfach so diese verschiedenen, wenn das dann wieder zusammenläuft und so, weil ich gehe davon aus, dass sie das schon in ihrem Stil dann weitertreiben, ja, und weil du es angesprochen hast irgendwie, also es kommt jetzt noch Iron Fist, was quasi eigentlich wundert es mich, dass sie die ganzen Wu-Tang-Songs für Luke Cage raushauen, weil das ist halt auch ein New Yorker, der irgendwie Kung-Fu-Freak ist. Das ist eigentlich prädestiniert für jede Menge Wu-Tang-Skits. Und The Punisher, der ist auch bei Daredevil in der zweiten Staffel aufgetaucht. Den kennt man auch vielleicht von dem schlechten Film und den komischen Jungs, die dann immer so schwarze Shirts mit einem Totenkopf drauf haben. Habt ihr alle schon in der Dorfdisco einmal gesehen? So.
Ja, definitiv. Das ist so ein verlaufender Totenkopf so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Und der ist auch mega gefeiert worden, so das erste Mal, dass The Punisher richtig dargestellt wurde und so. Und dann, also The Punisher kommt auch als Serie und dann wollen sie irgendwie, ich glaube, was weiß ich, 2018 oder so, wollen sie es dann zusammenbringen und wollen dann The Defenders rausbringen.
Ich meine, es kann auch richtig cool werden, weil immerhin habe ich mir heute dann auch nochmal so bewusst gemacht, in The Defenders dann Daredevil als ein Anwalt, Jessica Jones als so eine investigative Detektivin, den Luke Cage als so eine Art Polizisten und Iron Fist, weiß ich nicht, was ist der, Feuerwehrmann oder was?
Kung Fu, alles klar.
Feuerwehrmann! Ist der wirklich Feuerwehrmann?
Nein.
Das wäre geil. Der passt nach den Village People.
Aber du hast.
Genau, das ist, glaube ich, die ganze Serie. Da geht es darum, dass die Defenders am Ende gegen die Village People so einen Endboss-Fight, 60 Minuten lang.
Ja, du hast ja auch vorhin angesprochen, irgendwie, dass es so einen leichten irgendwie Marvel und The Avengers-Fable bei uns gibt. Jedenfalls bei mir ist der auf jeden Fall vorhanden. Und das ist aber genau das, was ich auch eigentlich ganz cool finde, so dass ich halt irgendwie, du hast halt diese Figuren, du guckst dir den Iron Man Film an und findest ihn ganz cool, du guckst dir den Captain America Film an und findest es okay oder ganz cool, guckst den Hulk Film an und naja, und wie auch immer und nee, ich meine den wie heißt der Thor Film an und dann führst du die zusammen und schmeißt die in einen Film und dann sind diese Figuren zusammen, ja, und du musst nicht zwei Stunden damit aufbringen, irgendwie zu erklären, wo die herkommen und was für Figuren das sind, sondern du hast halt so in diesen Filmen so ein Serienfeeling, weil du die schon irgendwie alle kennst, du kennst die Gags von denen, du kennst die Dynamiken und du kannst viel schneller irgendwie in es passiert was kommen, ja. Also wenn du dir den etwas krasseren Fail irgendwie Batman vs. Superman anschaust, da mussten die halt erstmal von den drei Stunden 1,5 Stunden erklären, ach übrigens, das ist Bruce Wayne und der hat mal seine Eltern verloren und das ist irgendwie Superman und der kommt von Krypton und dann, also du musstest halt viel zu viel Zeit aufbringen, diese Figuren überhaupt irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Und Marvel hat's halt, schafft's halt durch ihre, und das ist halt so ein Comicbuch-Feeling, weißt du? Also du hast halt, bei Comicbüchern immer so dieses, ein wichtiges Phänomen ist halt, dass du ganz viele Figuren hast und Stories hast und die verweben sich immer wieder, ja, das ist immer dasselbe Universum und es kommt immer wieder was zusammen und wenn du halt so dran bleibst und dich in alles reinsteigerst, dann ist es halt so ein, ja, das ist halt ein super geiles Gefühl, dass sie dann alle zusammen sind und jetzt zusammen irgendwie gegen das Böse kämpfen oder nicht oder was auch immer.
Und, so ein bisschen Supergroup-Phänomen.
Total, total, ja, genau. Du feierst sie alle schon alle einzeln und dann kommen sie nochmal zusammen für ein Album und dann ist es okay und dann
und dann musst du es kaufen.
Genau, genau.
Auf Tour geht man trotzdem nicht zum Konzert, weil es wahrscheinlich lame ist, aber
viel genau. Viel zu teuer auch.
Ja, genau. Wozu Netflix, ne?
Genau. Ja, nett, eben, meine Frage ist schon auch, sind Comichelden oder sind Comichelden und Figuren allgemein, sind die tief, wenn man sich so ein paar Comics reinzieht, also so die Papierversion davon?
Wie meinst du tief?
Da sind die super flach. Also ich meine, ist Spider-Man wirklich nur einfach einer, der mit Spinnenfaden von Wand zu Wand fliegt oder hat der irgendwelche so charakteristische Geschichten,
ja, Dinge, die mega. Also ich glaube, es gibt so, also gerade, also ich bin zum Beispiel so ein leichter Batman-Fan, was jetzt auch ein bisschen eher mainstreamig ist. Und
Batman ist, also sorry.
Ja, und aber da hast du halt, das ist halt eine Figur, die hat halt, das ist halt, also da kannst du ja alle möglichen biblischen und griechischen mythologischen Tragiken draufschmeißen, ja. Und das machen die schon. Und das ist schon so, dass gerade in den modernen Comics die Figuren schon alle ziemlich deep sind. Und das ist ja auch sowas, wenn man so ein bisschen irgendwie auf die heutige Zeit schaut, so die Leute, die jetzt die ganzen Filme und Serien produzieren und schreiben, ja, das sind ja alles Kids, die irgendwie in den 80ern und 90ern alle Comicbücher gefeiert haben und sich diesen Scheiß reingefahren haben, ja. Mhm. Und dadurch hast du quasi Leute, die damit aufgewachsen sind und diese Figuren irgendwie von Anfang an begleitet haben oder für sich selbst irgendwie entdeckt haben, die jetzt quasi diese Figuren neu interpretieren können und irgendwie ihre gesamte Kreativität einstecken können. Und ich glaube deswegen, auch wenn es dieses ganze Superhelden-Ding verständlicherweise für den einen oder anderen so ein Overkill ist, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Hype irgendwann explodieren muss. Also es muss irgendwann der Punkt kommen, wo wir keinen Bock mehr auf diese Scheiße haben. Aber eigentlich ist es gerade so ein Riesenpool, wo ein Haufen Geld ist, wo irgendwie Leute, die kreativ und cool sind, die Möglichkeit haben, geilen Scheiß zu machen. Und das ist ja, ich glaube, bei Luke Cage das beste Beispiel so. Das ist ja nicht so, dass es jetzt das 100. Remake von, was weiß ich, was Robin Hood ist oder so, ja. Sondern es ist irgendwie eine Figur, die keiner kennt und irgendjemand bekommt die in die Hand und darf da irgendwie mit der mega kreativen Power von Marvel und Disney irgendwie geilen Scheiß damit machen. Und ich finde, das ist wichtig und cool. Auch ja, wenn es irgendwie Sellout ist manchmal. Es ist
auch krass, dass der Typ, wenn ich mir vorstelle, dass Marvel und Disney in diversen Meetings mit drin sitzen und mitreden wollen, gerade unter dem Aspekt finde ich es krass, dass, also ich bin jetzt bei Folge 7, aber auch in den ersten drei Folgen, finde ich, kommt, ich finde, das ist eine echt mit viel Liebe gemachte Serie, wo ich nicht direkt merke, dass die mir Merch verkaufen wollen oder irgendwelche neuen Charaktere, die sie dann wieder finanziell zu Geld machen können, einführen. Also ich finde, das ist eine echt schöne Geschichte dafür, dass echt zwei so Riesenkonzerne mit drinstecken. Was ja, man normalerweise, finde ich, bei vielen Avengers und Kinofilmen schon merkt, so im Sinne von, bevor der Vorspann losgeht, steht schon dran, gerade bei Guardians of the Galaxy, so einer der Superheldenfilme, den ich halt geil fand, kommt direkt am Ende, hier demnächst, ne? 2017 geht's los, kommt der nächste, fertig.
Ja, so. Ja.
Toll.
Also. Ja, aber das ist, also nochmal, um das nochmal zu unterscheiden, ich finde, bei Marvel funktioniert es viel besser, bei DC, also bei diesen ganzen Batman-Sachen und so, da klappt es irgendwie nicht so, da will es irgendwie nicht so ganz klappen, so irgendwie der Nolan hat irgendwie drei geile Filme rausgebracht, die das alles irgendwie den Weg bereitet haben für den ganzen Scheiß und irgendwie ziemlich cool waren. Und jetzt wissen sie nicht so genau und wollen irgendwie, und dann ist dieser Superman und Batman, ja, und dann jetzt mit ihrem Suicide Squad, der wohl auch, den habe ich auch noch nicht gesehen, der auch mega gefailt ist wohl, der im Endeffekt auch nichts anderes ist als Merch verkaufen. Ja, ich war irgendwie in, kurzes Trivia, ich war jetzt 2 Wochen lang in Japan und da bekommst du in jedem Laden, ist einfach alles voll mit hier Harley Quinn und diesen wie heißt der Typ als Joker?
Jared Leto als
Joker und Bettwäsche und den ganzen Scheiß. Und da finde ich, merkst du noch, also klar, Disney ist sowieso Merch-Freaks, aber da ist halt wenigstens was dahinter bei dem ganzen Kram. Und bei DC klappt es irgendwie nicht so. Wobei eigentlich ich so das Material, was DC hat, viel mehr feiern könnte. Also so es gibt so ein paar Batman-Bücher, die sind einfach der Obershit. So, da kann, das ist einfach, das sind so kleine Bibeln, ey. Das kannst du nicht. Also die haben ich eigentlich den Stoff rumliegen, so, weißt du?
Ich finde, da wäre eine Serie auch geil. Also ich finde halt gerade, dass das Serienformat, das macht mir deutlich mehr Spaß im Superhelden-Genre. Also ich habe jetzt wirklich viel Avengers und Captain America, das ganze Zeugs habe ich mir reingefahren und hat mir alles so mehr so, ja, kann auch nebenher laufen, kann man auch schön Brettspiel nebenher spielen.
Aber
so.
Ich denke, da müsste zum Beispiel jetzt auch von DC was Neues kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Batman-Serie an den Start gehst, kannst du, glaube ich, viel falsch machen. Und
ja, sie haben ja diese Gotham-Serie, die einfach, also ich fand sie relativ unerträglich, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein Plot, wo du denkst so, was? Das spielt quasi, das begleitet hier den Chief, wie heißt der?
Ach so,
meine Credibility geht gerade verloren, weil ich nicht weiß, wie
der. Ja, aber der ist ein geiler, ich kenne ihn aus dem Film, der ist schon ein cooler Typ, auch der Chief, aber ich weiß auch den Namen.
Der Chief Gordon quasi. Und begleitet den quasi in seiner Anfangszeit bei der Polizei und du siehst halt die ganzen Villains und wie Gotham zu dem wird, was es irgendwie bei Batman dann ist. Aber Batman ist halt noch ein Kind zu dem Zeitpunkt. Ist irgendwie ein bisschen weird. Wobei auf der anderen Seite, das habe ich ja auch irgendwie aufgeschrieben, es gibt den Fernsehsender CW und die haben ein paar Serien, ein paar DC-Serien am Start. Die haben irgendwie mit Arrow angefangen, was ich ziemlich unerträglich fand. Und haben jetzt irgendwie mittlerweile The Flash, Supergirl und hier noch irgendwas, noch so eine Super mit Supergroup-Serie. Und zum Beispiel
Legends of Tomorrow? Nee.
Ja, genau. Und das ist eine ganz andere Sparte. Also das ist so, da ist der Superheld, trägt Kostüm und so und es ist alles bunt und flashy. Und ich würde sagen, das geht viel, also ich habe zum Beispiel The Flash mega gefeiert. Und
The Flash war großartig.
Flash habe ich nur gefeiert. Und das ist halt so eine Serie, das ist ganz anders wie die Netflix-Serien von Marvel. Das ist nämlich nicht so super real, ja. Also das ist schon eher so ein bisschen auf Buffy the Vampire Hunter Niveau. So, ja? Also es ist so ein bisschen so Monster of the Week und alles ist so ein bisschen witzig. Und aber da ist so eine da ist so eine so ein Story-Narrativ dabei, was auch super emotional ist. Also du hast bei The Flash zum Beispiel, ich bin großer Fan davon, es ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir. Und ich habe es aber ein paar Leuten empfohlen und alle haben es gefeiert bis jetzt, ja. Wie gesagt, es ist ein bisschen flach, aber es wird so eine, weil du von wegen Deepness und so, es wird so eine Deepness um diese Figur aufgebaut. Ich habe am Ende, Spoilers, ich habe am Ende von der ersten Staffel High Bean Keks in meinem Zimmer gesessen und habe einfach geheult, weil es so krass war. Ich war einfach so, um Gottes Willen, was habt ihr da gemacht? High Bean Keks. Aber es ist ein ganz anderes Feeling, aber da haben sie auch schon dieses, irgendwie, es gibt 1000 Folgen, wo dann irgendwie dann Arrow bei The Flash ist und Flash bei Supergirl, da gibt es auch schon so Zusammenkünfte und so und aber das ist, da funktioniert es lustigerweise und das glaube ich
auch. Ja, ist auch so krass, also ich sehe hier gerade 98% Rotten Tomatoes, 8,2 von 10 bei IMDb, was ist denn CW für ein Sender?
CW ist eigentlich so ein Trash-Sender. Also keine Ahnung, ich kann es nicht so einschätzen. Ich glaube, es ist immer schwierig für uns einzuschätzen, wie amerikanische Fernsehsender funktionieren, aber da lief halt so Smallville und so und da laufen halt so schon so Teenie-Serien irgendwie. Die Crew um das Produktionsteam um The Flash. Ich habe mal irgendwie ein, zwei Interviews mit denen gehört. Die meinen das schon ernst und die wissen schon, wie man es richtig machen muss und die sind schon so mit voll Herz dabei. Und die haben mal halt auch irgendwie Glück gehabt und haben halt irgendwie den ganzen DC-Verantwortlichen irgendwelche Figuren aus den Rippen geleiert und bauen jetzt um die halt geilen Scheiß auf, wo du dir halt denkst, ja, das könntet ihr halt auch mal in euren Film machen, ne? Und also ich würde, also so, weißt du das, ich würde halt feiern, wenn die eine Batman-Serie machen würden, was nie passieren wird. Aber die haben
Geld drin, würde ich sagen.
Ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob sie schon so ready sind dafür, aber das ist glaube ich, ein tiefes Thema.
Es könnte wohl sein. Ja. Julian.
Ja.
Ja, ich wollte nur noch mal
sehen, dass ich so abgenördet habe jetzt.
Ja, ich habe gelauscht. Ich habe gelauscht und gelernt.
Gelauscht und gelernt. Tönt dich das ab, dass irgendwann demnächst eine Defender-Serie gibt, wo dann Luke Cage mit drei anderen Kostümierten so durch New York rennt und gegen Aliens kämpft oder so?
Jetzt mal überhaupt nicht. Ich finde dieses super Group-Ding total geil. Und wenn Marvel das hier so machen will, haben die meinen kompletten Segen dafür. Okay. Ihr könnt das machen, Jungs. Nee, ich finde es geil. Ich stehe auch drauf, wenn es so übertrieben ist. Also wenn dann wirklich, also das kennt man ja von anderen Supergroup-Filmen, wenn es dann so richtig, also wenn dann einfach alles auf einmal kommt und du einfach gar nicht mehr links und rechts gucken kannst und dir die ganze Zeit irgendwas um die Ohren geballert wird, das finde ich gut.
Ich weiß aber nicht, ob das dann bei Netflix, dann ist wiederum ein schwieriges Medium, wenn du das über 10, 13 Folgen irgendwie streuen musst, dann du kannst ja nicht jede Folge was in die Luft jagen. Da wird es wahrscheinlich auch wiederum 4, 5, 6 Folgen geben, wo die sich erstmal zusammenleben, auseinanderleben, ja. Romantisch, komödienmäßig,
dann 20 Minuten vorm
Ende.
Das ist das, wovon ich am meisten Angst habe. Also das kann ich immer, das ertrage ich immer nicht, wenn die sich dann so streiten wegen nichts.
Das finde ich da leidest du mit.
Ja, nee, das leide ich nicht mit, das finde ich einfach affig. So, ich will sehen, dass die Freunde sind und dass die Spaß haben und gegenseitig Gags machen und irgendwie Schurken auf die Fresse hauen.
Ja, das finde ich aber auch immer schlecht, dass in fast jedem dieser Avenger-Filme, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, war es immer so, dass die sich irgendwie so völlig unnötig streiten und auch so quasi die Charaktere so völlig überspitzt nicht mehr miteinander klarkommen, wo ich mir immer denke, oh komm,
ja, das ist auch nicht
10 Minuten Vorspulen und bam, Endboss-Action.
Ja, stimmt, Endboss-Action, direkt.
Ja,
das ist 2 Stunden lang nur Endboss-Action.
Das wäre auch geil. Aber ja.
Ich habe noch Wurst im Auto und würde mich.
Was? Was hast du noch im Auto?
Ich habe noch Wurst im Auto und muss langsam mal los.
Warum hast du Wurst im Auto? Warum hast du überhaupt ein Auto?
Vielleicht ist es auch eine Metapher. Lass es doch einfach so stehen.
Ja, ja. Finde ich gut. Lass es einfach so stehen.
Warte, Julian. Wir sind mehr oder weniger durch. Wir verabschieden uns jetzt zusammen. Ja. Du lässt deine Wurst jetzt im Auto noch kurz warm werden.
Ja, okay.
Wie viel Grad hat es denn in Berlin, dass die Wurst so in Gefahr ist?
Ja, das ist schon wurstgefährlich.
Ja, wurstgefährlich, ja, auf jeden Fall.
Julian, wie gerade hat es in Berlin?
Ich habe das Fenster offen, mir ist nicht kalt, aber es ist schon ein bisschen kühl. Ich würde sagen so 12, 13 Grad draußen.
Ja, ey, weißt du, nur weil du mir hier jetzt hier reingrätst, wir podcasten bis um 24 Uhr und die Wurst geht nicht kaputt, ich garantiere es dir.
Okay. Wollte ich nur charlant einen... einen Endpunkt setzen, weil wir sind bei 1:11.
Was hast du für eine Wurst?
Ihr seid solche Podcast-Anfänger.
Du bist Vegetarier, oder nicht?
Ja, nein, wir sind keine Podcast-Anfänger. Frieda, wie ist das normalerweise? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so,
also,
ne?
Bei uns. Normalerweise ist bei uns so, der Peter hat irgendwann mal, der ist aber auch kein Podcast-Hörer. Also unser hier Chef vom Dienst, quasi der immer über uns schwebende Chef vom Dienst, Peter without feet, hat irgendwann mal gesagt, länger als 40 Minuten kannst die Scheiße keiner reinziehen. Aber wohlwollend. Also er hat gesagt, länger als 40 Minuten ist ein bisschen heftig. Finde ich auch so, zum Pendeln ist 40 Minuten ganz gut. Wenn man länger im Auto ist, ist es auch eine Stunde ganz nett. Aber wir haben jetzt den Bogen schon mit über einer Stunde überspannt. Und gerade, weil eigentlich kein Publikum hundertprozentig angesprochen wird von uns. Also sowohl die Nerds als auch die Anfänger werden entweder unter- oder überfordert, glaube ich.
Das ist ja genau das Geile dran. Also,
ist es so?
Ja, ich glaube schon.
10, 2, 4, was sagt ihr?
Also ich muss auf jeden Fall mit Peter mein erstes Wort reden. Das mit der Podcast-Länge muss ich ihm nur mal erklären. Aber ich finde es okay. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Also ich würde tatsächlich sagen, pass auf, also wir machen das so. Wir rufen oft bei den Podrebellen Leute dazu auf, uns bei fucking iTunes endlich Bewertung zu geben. Macht kein Mensch. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns Bescheid, wir machen nochmal eine Folge drüber, wird uns niemand Feedback geben. Ja, das heißt, wir machen es einfach andersrum. Wir sagen, wenn es keine Hasskommentare gibt und niemand sagt, eure Serien interessieren uns einen Scheiß, guckt euren Scheiß alleine und podcastet über irgendwas anderes, Wenn uns das niemand sagt, dann machen wir einfach die nächste Folge, wenn wir Luke Cage fertig geguckt haben und besprechen das nochmal endgültig einfach.
Das finde ich gut. Ich möchte dann auch für die nächste Folge einen Rechercheanstoß geben. Und zwar habe ich gelesen, dass der Schauspieler von Cottonmouth, der mit dem unaussprechlichen Namen für mich, zu jeder Rolle, die er spielt in Filmen und Serien, ein eigenes Mixtape zusammenstellt.
Nice.
Und ich möchte, dass jemand diese Mixtapes findet.
Geil. Da hätte ich aber auch extrem Bock.
Ja, machen wir.
Okay, das machen wir. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich für die Gastbeiträge von 1024, die sehr erleuchtend, erhellend waren. Und bei Julian fürs Comeback. Und wir sehen uns oder hören uns wieder halt, wenn irgendjemand das interessiert. Oder beziehungsweise, wenn niemand laut genug sagt, dass es ihn nicht interessiert. Dann hören wir uns wieder zum gleichen Thema, hätte ich gesagt. Oder?
Geil. Alles klar.
Ja. War, vielen Dank.
Viel Spaß mit der Wurst, Julian.
Danke.
Guten Appetit.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. So, ich drück mal Stopp. Julian, du hast keine Wurst im Auto.
Und was, wenn doch?
Yo, das ist MC René, der surft auf allen Freestyle-Wellen. Und ich bin kein Latte Macchiato-Rebell, sondern einer von den Pot-Rebellen, um den Pot in meinen Kopf zu stellen. Auf jeden Fall erzeuge ich durch meinen Rapper-Job Wellen, auf denen ich jeden Tag surfe, während ich im Café Emma sitze und den Milchkaffee schlürfe. Und Block-Rebellen, die machen immer gute Promo für mich. Also mache ich gute Promo für dich, obwohl ich euch sagen wollte, was aber vom Reim her nicht reingehen sollte oder wollte. Yeah.